Andreas Felber ist seit über 30 Jahren Sportreporter beim ORF, aber er ist auch selbst ein begeisterter Sportler. Er war Top 100 unter den österreichischen Tennisspielern. Er ist vierfacher Absolvent des Ironman, hat es sogar unter 10 Stunden geschafft und er ist begeistert, in Liesing zu wohnen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Felber, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Aufnahme läuft, habe ich gerade gesehen, aufs Knopferl gedrückt und jetzt haben wir rot und jetzt fangen wir an mit dem Ganzen. Ich freue mich darauf.
Ja, und Sie sind das ja absolut gewöhnt. Ich habe noch nie jemanden gehabt, der so entspannt hier gesessen ist. Für Sie ist das ja das tägliche Brot irgendwie, nicht?
Das tägliche Brot ist es insofern nicht, weil normalerweise bin ich derjenige, der die Fragen stellt. Eine kurze Frage und dann hoffe ich auf eine lange Antwort oder auch nicht längere Antwort, je nachdem, wie lange die Geschichte sein soll, die ich zu produzieren habe. Am besten ist es kurze, komprimierte Antworten, die auf den Punkt gebracht sind, damit ich als Redakteur dann es sehr einfach habe, die richtige Sequenz aus diesem Interview herauszuschneiden. Aber Sie sehen schon, es wird bei mir nicht recht einfach sein, weil ich habe jetzt schon eine sehr lange Antwort gegeben.
Ja, aber das, bei Ihnen ist alles so interessant, was Sie sagen, dass Sie überhaupt keine Hemmungen haben müssen. Meine erste Frage ist natürlich, Sie machen einen absoluten Traumjob. Also es ist so, dass, glaube ich, jeder möchte das gern machen, was Sie machen. Weil, also vor allem, wenn er sportlich interessiert ist, weil jeder geht gern zu Sportveranstaltungen, jeder würde gern die Stars hautnah erleben und vielleicht einmal sogar mit Ihnen persönlich sprechen. Wie ist Ihnen das eigentlich gelungen, erstens einmal das zu werden und zweitens dann das auch so lange zu sein? Weil Sie sind ja schon über 30 Jahre beim ORF machen und das ist ja auch keine Kleinigkeit, sich dagegen die Konkurrenz so zu bewähren.
Ja, das sind jetzt viele Fragen in einer verpackt gewesen. Beginnen wir am Anfang, wie ich dazu gekommen bin. Also ich muss mir ganz ehrlich sagen, über erbliche Vorbelastung. Mein Vater war lange tätig im ORF, hat beim, glaube ich, Sender Rot-Weiß-Rot angefangen. Ich bin ein Nachzügler, bin ein 69er-Jahrgang, mein Vater 22er-Jahrgang, meine Mutter 30er-Jahrgang, beide schon verstorben. Aber habe schon als Kind das irgendwie mitbekommen. Bin als Kind schon zu Sportereignissen mitgegangen. Kann mich erinnern, es gibt sogar ein Foto von mir, wo ich auf der Schoß von Franz Klamert, vom Werner Grissmann sitze und hab dann schon in der Schülerzeit, also 7., 8. Klasse, so in speziellen Tätigkeiten Kabelhilfe gemacht. Hab dann Matura gemacht, hab dann Publizistik, Sport studiert, nebenher Tennis gespielt, wettkampfmäßig in Österreich, war so Top 100, Staatssieger gespielt, war aber nie so gut, dass über mich berichtet wurde. Hab dann Bundesheer gemacht und während der Fußball-WM 1990 wurde in der ORF-Sportredaktion im Archiv, im Ergebnisarchiv, jemand gesucht, weil zu wenig Leute da sind. Und da habe ich mich beworben und durfte als freier Mitarbeiter anfangen und habe dann so relativ schnell realisiert, dass die Stars von damals, Heinz Brüller, Hans Huber, Peter Elstner, Gerhard Zimmer, Robert Seger, wie sie alle heißen, viel ihres Wissens und ihre Assistenten aus dem Archiv geholt haben. Ja, und da habe ich halt eingekniet, habe halt alles zusammengeschnitten. Internet war damals eigentlich 1990 noch nicht wirklich. Das haben wir so aus den Zeitungen Ergebnisse rausgeschnitten, Artikel zusammenkopiert. Ich habe einen Ordner bekommen, weil ich eben Tennisspieler war, hat der Archivchef, der Gerhard Almer, zu mir gesagt, ja, Andi oder Herr Felber, da haben Sie den Ordner, der gehört durchgearbeitet. Das waren die Grand Slam-Ergebnisse der letzten 15 Jahre, alles ungeordnet. Na, dann musste ich das einmal alles zusammenschreiben, Maschinen schreiben, ein so ein Turnier auf eine A4-Seite. Da hat es so bestimmte Form gegeben. Und der Christopher D. Ryan, der ein Archivmitarbeiter und damals auch schon Reporter und Kommentator war. Ältere Zuhörer werden ihn vielleicht noch kennen, der sehr viel nordischen Sport für den Marathonsport und für den Triathlon sehr viel gemacht hat bei uns. Der war extrem bitzelig und bedarnt und ich mochte diesen ersten, hat 2 Wochen gebraucht, bis ich diese schöne Form hatte und war wirklich sehr stolz darauf. Fett, kursiv, rot geht und auch teilweise ein bisschen was in Farbe auf der Schreibmaschine. gib ihm das. Und er sagt, ja, aber die Setzliste hättest du schon kursiv drucken müssen und zerreißt nur den Zettel. Und das gibt's halt. 2 Wochen Arbeit für die Fisch, mehr oder weniger. Aber exakt arbeiten. Und das haben wir dann irgendwie eingeprägt. Ja, und dann ist so die Zeit gekommen, Kommentatorassistent dort, da mitgehen, dort mitgehen. Dann habe ich eine Zeit lang auch bei der Regie mitgearbeitet, was auch sehr interessant ist. Aber das ist nicht so meines gewesen, wie wirklich mit Sportlern in Kontakt zu treten. Dann bin ich halt auch eine andere Zeit. Du bist mitgefahren zu einem Skiweltcuprennen. Mein erstes war mit Hans Huber in Skandinavien, Narvik war das und Östersund. Und du hast die Stars in die Kabine holen müssen, weil die haben ja die Interviews nur in der Kommentatorkabine gegeben. Also ich kann mich erinnern, ich habe die Anita Wachter, die hat dort unten abgeschwungen und dann habe ich es gehört und gesagt, Anita, kommst bitte mit zum Hupsi in die Kabine, die ist in die Kabine geschleppt. Ja. Und dann Mitte, Anfang der 90er, Mitte so 93, 94, Sprechtraining, Sprachtraining, Sprecherlaubnis, hat auch relativ lange gedauert und dann durfte ich so meine ersten Beiträge machen und das hat dann angefangen mit Mitte der 90er Jahre mit dem Höhenflug von Rapid Wien. Da hat, glaube ich, Ernst Dokopil war der Trainer, das war diese legendäre Mannschaft mit Kübauer, Janka, Trifon Ivanov, Marasek, Barisic, der jetzige Sportdirektor von Rapid, die dann ins Europacup-Finale auch gekommen sind, Peter Schürtel, der jetzige ÖFB-Sportdirektor. Und da war ich jeden Tag mit einem Kamerateam quasi bei Rapid draußen im damaligen Hanafi-Stadion noch und habe Beiträge geliefert, einfach selber auch angeboten. Wir waren alle freie Mitarbeiter, das heißt viel arbeiten, viel verdienen. Du warst permanent da, permanent auch einsatzbereit und es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Und das ist ja auch etwas, und das macht mir auch heute noch wahnsinnigen Spaß. Und das ist ja etwas, was ja ganz wichtig ist, dass du eine Arbeit findest, die dir Spaß macht. Und wenn du es nämlich, das hat mir jetzt ein älterer Herr nach bei einer Skitour erzählt, der schon weit über 70 war, der gesagt hat, er hat so oft seine Arbeit gewechselt, weil er sich Folgendes überlegt hat. Und das war für mich auch jetzt vor kurzem erst so wirklich prägend. Er hat gesagt, drittel den Tag, ja, du bist ein Drittel schlafst, ein Drittel hast Freizeit und ein Drittel bist du quasi in deinem Beruf, ja. Jetzt nimm diese 2 Drittel, das heißt, die Hälfte deines bewussten Alltags verbringst du in der Arbeit. Und das sollte ja Freude bereiten, weil wenn dir das keine Freude bereitet, ist ja das ganze bewusste Leben mehr oder weniger für die Fischer, ja. Und so versuche ich das auch zu leben. Und so habe ich mich vielleicht, weil die Frage auch war, wie ich mich da so lange halte, ich mache das einfach wahnsinnig gerne, ja. Und ich schaue auch ganz, ganz selten auf die Uhr, wann ich was, wo und wie zu tun habe, sondern es gehört einfach gemacht. Und ich bin neugierig und Stichwort Stars und Spitzensportler, das sind alles nur Menschen. Das sind Menschen wie du und ich und der geht seinem Beruf nach und möchte da gut sein. Und das ist für mich auch unheimlich wichtig, immer wieder zu sehen und vielleicht auch rüberzubringen, dass jemand, wenn er beim Skifahren 1,5 Sekunden hinten ist und nur 12. wird, das ist nicht schlecht. Der hat halt nur an dem Tag, der hat schon sein Bestes gegeben, aber es ist halt nicht besser gegangen. Aber deswegen ist er trotzdem nicht schlecht. Und wenn Sie jetzt beim Fußballspielen dieses und jenes passiert, wir sind ein wunderbares Land, wir haben 8 Millionen Teamchefs, 8 Millionen, jeder, wenn man zu Hause sitzt, weiß man sehr vieles besser. Aber es ist nicht so einfach, wenn man es nicht selber macht. Ja.
Ich weiß gar nicht, was ich Sie alles fragen soll, weil so viele Dinge sind. Aber die erste Frage, die mir jetzt einfällt, ich möchte dann gleich wieder zur Moderatorentätigkeit zurückkommen. Sie haben gesagt, dass Sie so ein wirklich toller Tennisspieler waren und jetzt sind Sie auch Sportmoderator und müssten Sie eigentlich das ganz toll und gut beantworten können. Was macht es eigentlich aus, dass man eben nicht so an die Weltspitze kommt, obwohl man so gut Tennis spielen kann wie Sie? Was war das der Grund, warum Sie jetzt nur unter Anführungszeichen unter den ersten 100 in Österreich waren und warum, was ist das noch, das Quäntchen, was man da mehr braucht? Ist das Talent? Ist das mehr Training? Was ist das?
Das ist nicht nur ein Quäntchen gewesen, das sind glaube ich Lichtjahre. Natürlich bin ich für einen damals gewesen, für einen Kreisligaspieler, boah, der Andi spielt gut Tennis. Ja, ich war schon ehrgeizig, aber es haben schon viele Parameter nicht gepasst. Erstens habe ich mein nervliches Kostüm, ich war ein Verrückter, ein Wahnsinniger, ja absolut. Ja, das hat immer geheißen, wo spielt der Felber? Super, dort gehen wir hin, dort fliegt der Schläger. Das haben wir das Erste gewesen. Das Zweite ist, natürlich hat mir sicher vom Schlagtechnischen einiges gefehlt, was am Netz betroffen hat und so weiter. Und natürlich, ich will nicht sagen vom Training, von der Einstellung, aber ich bin auch mit 17, 18, 16 fortgegangen. Ich war Freundin gehabt. Und das geht sich halt dann wahrscheinlich nicht ganz aus, um die nächste Stufe zu erreichen. Du bist auf der Stufe, du glaubst, du tust alles, aber du tust trotzdem nicht alles. Und selbst wenn du alles tust, heißt es immer noch nicht, dass du an die Weltspitze kommst. Weil Weltspitze bedeutet ja immer, du bist am High-End. Du bist quasi, wenn du das Bergsteiger bist, du bist am Mount Everest und dort schon ganz oben. Und da kommen nur mehr ganz wenige hin. Und das, wenn es so einfach wäre, wäre ja jeder ein Cristiano Ronaldo und ein Lionel Messi. Aber es ist nicht so einfach, auch wenn es viele gerne machen würden.
Das heißt, das ist eigentlich auch der Verzicht, der ein bisschen ein Risiko ist, weil man hat dann vielleicht seine ganze Jugend verschenkt und doch nichts erreicht, dann, was man wollte, zumindest das nicht erreicht. Das ist auch der Punkt.
Ja, die Frage ist, ob es ein Verschenken der Jugend ist, ob dieses Trainieren und dieses für eine Sache Dasein, auch wenn du es dann nicht bis zur erhofften Weltspitze schaffst, dir Türen öffnet in einem anderen Bereich des Lebens und dir einen gewissen Input gibt für deinen weiteren Weg im Leben. Ja, das heißt ja nicht nur lange, wenn ich das nicht schaffe, dass ich dadurch etwas verloren habe. Der hat vielleicht etwas gesehen, was andere Jugendliche nicht in ihrem Leben gesehen haben.
Also auf alle Fälle, ich habe jetzt an ihre Freundin gedacht, wenn sie auf das verzichtet hätten, wäre vielleicht schon ein bisschen traurig gewesen.
Ja, das ist durchaus, die wäre sehr traurig gewesen, ganz sicher. Oder auch nicht, weiß ich nicht.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, aber Sie haben trotzdem dafür eine andere Karriere als Sportler eingeschlagen, wenn wir jetzt bei dem Punkt noch bleiben, weil Sie sind mit Sicherheit, also zumindest wie ich das einschätzen kann, der sportlichste Sportredakteur, den ich kenne, weil Sie unglaublich viele Sportarten machen und auch einen tatsächlich sehr gestählten Körper haben, soweit ich das beurteilen kann. Was machen Sie eigentlich alles?
Ja, danke für das Kompliment zuerst. Wie gesagt, ich bin in einer sportlichen Familie aufgewachsen. Mein Vater, der bereits verstorben ist, hat dann in den 50er Jahren, wo ich noch gar nicht auf der Welt war, der 10 Jahre in der Staatsliga, also jetzige Bundesliga, gespielt bei Simmering, Krems und Slovan. Und der fällt auch in diese Zeit, wo der Helmut Qualtinger diesen Spruch geprägt hat, Simmering in Kapfenberg, das ist Brutalität. Da war mein Vater mittendrin statt nur dabei. Wirklich. Ja, und ich bin halt mit Sport aufgewachsen, ich bin mit Bewegung aufgewachsen. Und es ist ein Teil meiner Persönlichkeit und meiner wahrscheinlich auch selbst Definition. Mir taugt es, wenn ich mich draußen bewegen kann. Mir macht es Spaß, auch wenn ich fit bin. Ich bin auch stolz darauf irgendwie. Und ich bin nicht ich, wenn ich das nicht 6 Tage die Woche praktiziere, Sport. Ja, und Sport, was ist es dann? Also wie gesagt, ich habe Tennis gespielt und wie ich dann angefangen habe zu arbeiten, ist es mit dem Tennis und Wettkampf insofern schwierig geworden, weil Tennisturniere am Wochenende stattfinden. Am Wochenende auch Sportveranstaltungen, Fußball-Bundesliga, andere Sportveranstaltungen. Das heißt, viel am Wochenende arbeiten. Und meine Stärke war auch beim Tennis immer die Ausdauer, die Kondition, dass ich stundenlang laufen können. Und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen, Marathon, also zu laufen. Und das hat auch mit Mauer wieder zu tun. Ich bin hierher nach Mauer gezogen im Jahr 1997 und habe hier eine Gruppe von Läufern kennengelernt bei uns in der Anlage. Die waren schon damals alle älter als ich, die mich mitgenommen haben zu längeren Läufen, also längere, wirklich so 3-Stunden-Läufe. Leinzer Tiergarten raus, Kaltenleutgeben raus, in der Gegend herum. Wir wohnen in einer traumhaften Gegend, weil wir sind mitten in einer Weltstadt und trotzdem im Grünen draußen. Am Land Mauer ist ein Kretzel, aber wir sind trotzdem in einer pulsierenden Weltstadt und am Land draußen. Es ist ja wunderschön hier. Ne? Und da habe ich mit Marathon begonnen, bin dann 2002 meinen ersten Marathon hier in Wien unter 3 Stunden gelaufen und Mitte 2005 herum, 2004 ist Kate Allen Olympiasiegerin im Triathlon, olympische Distanz geworden und da haben wir gedacht, naja, nur laufen, es war halt schon klasse, ein bisschen Schwimmen und Radfahren dazu, dann haben wir mit Triathlon angefangen und dann haben wir gedacht, naja, wenn, dann möchtest du schon mal diesen Ironman machen, diese Königsdisziplin des Triathlons, das sind eben 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann so zum Drüberstreuen. Nein, das ist nicht zum Drüberstreuen, das ist echt das Anstrengendste zum Schluss, einen Marathon laufen. Den habe ich 4-mal absolviert und bin auch einmal unter 10 Stunden gelaufen. Das ist also keine magische Stallmauer beim Ironman unter 10 Stunden. Das habe ich 2011 in Klagenfurt dann geschafft, ja. Und es macht mir Spaß, sich zu bewegen. Wettkämpfe jetzt nicht mehr. oder wenn, vielleicht finde ich irgendwas, dass sich das ausgeht, aber jetzt einfach nur draußen sein und Radfahren, Mountainbiken und mittlerweile auch ab einem gewissen Alter, bin 50 plus, auf die Beweglichkeit schauen. Das kann ich auch nur jedem mitgeben. Viele Wehwehchen, die man hat, denkt man sich, oh, dieses Gelenk, dabei resultiert das oft nur aus einer fehlenden Beweglichkeit, weil sich Muskeln irgendwie verziehen, verspannt sind und das tut dann im Gelenk weh, aber oft ist es nicht das Gelenk, sondern die fehlende Beweglichkeit, die fehlende Elastizität der Muskulatur und die kann man wieder erreichen. Das dauert aber.
Ich habe meinen Kindern, weil man gedacht hat, wie erzieht man seine Kinder gut, habe ich mir gedacht, bei meinen beiden Söhnen, am gescheitesten, am wichtigsten ist, dass sie sportlich sind, weil dann hat man es eigentlich sozial immer leicht. Also sportlicher, junger Mensch, also wo es aber Kind oder Jugendlicher ist, hat es eigentlich immer leicht. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Haben Sie auch den Sport weitergeben können, die Sportlichkeit an Ihre Kinder?
Ja, wir haben zwei Kinder, meine Frau und ich. Meine Frau ist auch sportlich, ja. Ist ja nichts anderes übergeblieben, ja. Aber bin auch sehr stolz, hat auch Marathon absolviert. Wir haben schöne Reisen auch mit Marathon gemacht.
War sie schon vorher sportlich oder
sie hast du? Sie war vorher auch schon sportlich, aber sie hat sicher jetzt vorher keine Wettkämpfe gemacht. Aber auch jetzt, sie macht keine Wettkämpfe oder sie hat nicht teilgenommen, um da jetzt schnell zu sein, sondern nur um dieses Erlebnis zu haben. Wir haben New York Marathon gemeinsam gemacht, Berlin Marathon, Venedig Marathon. Sie macht quer durch alles von Kitesurfen über Skitouren gehen und hält sich dadurch fit. Und das spürt man einfach. Und was die Kinder betrifft, denen haben wir Sport weitergegeben, ist jetzt natürlich mit Sport in Kontakt. Ja. Und der Sohn ist jetzt 23, die Tochter ist 21, die Tochter studiert in Mannheim, Sport und Medien studiert sie dort, war Österreichs jüngste Hockey-Teamspielerin mit 16. Und wurde vor 2 Jahren vom deutschen Co-Teamchef und Trainer von Mannheim kontaktiert, ob sie nicht nach Mannheim kommen möchte, dort zu spielen. Und ist deutsche Vizemeisterin Indoor und Outdoor. Ja, und ist in Mannheim.
Hat schon funktioniert.
Ja, und es macht ihr wahnsinnigen Spaß, extrem selbstständig, geht dort ihren Weg. Ist natürlich ein klassischer Leistungssport, der aber als Amateursport ausgeübt wird. Enormen Stellenwert, Hockey in Deutschland, Hallen, Stadien voll, ja, mit 1.000, 2.000, 3.000 Zuschauern, nicht zu vergleichen mit Fußball, aber ist natürlich jetzt nicht so, dass du sagst, das ist ein Profisport wie jetzt Fußball, Tennis, Golf, wo du damit leben kannst. Aber du schaffst dir Kontakte und du bist im Sport drin und du bist in einer Mannschaft drin und du hast eine Position, du lernst andere Menschen kennen. Sie hat eine WG mit einer Spanierin, sie hat in der Schule Spanisch gehabt, ist ins Goethe-Gymnasium gegangen im 14. Kann dadurch die Sprache auch weiter perfektionieren.
Na, das ist fein, das ist das Wichtigste eigentlich, nicht, dass man
und das so und bei sind bei den Ursulinern in die Volksschule gegangen. Der Sohn ist dann nachher in die Maroltinger Gasse gegangen, in den Sportzweig, ja, weil er Rapid-Spieler war. Er hat alle Nachwuchsmannschaften von Rapid Wien durchlaufen, war Kapitän von Rapid 2 und spielt jetzt beim FAC, zweite Liga. Hat schon mehr als, glaube ich, 70, 80 Spiele in der zweiten Liga und geht auch seinen Weg. Ja. Und das ist auch interessant zu beobachten, wenn man natürlich als Papa immer wieder vergleicht. Naja, das war so gut und dieses und warum ist der nächste Sprung nicht geschafft? Rapid-Kampfmannschaft. Aber es hat alles seine Gründe. Und das wäre jetzt wahrscheinlich müßig, darüber zu reden, was ist der Grund, warum es jetzt so ist, wie es ist. Es gibt so viele Dinge und wenn es sein soll, dann wird es sein. Ja. Und auch er verfolgt es mit einer Akribie und mit einer Leidenschaft, ist aber genauso interessiert an vielen, vielen anderen Dingen im Leben.
Sie sind als Sportreporter nicht ganz genau eigentlich in dem Bereich tätig, wo Sie selbst ausübend sind. Das ist ja auch ganz interessant, weil im Prinzip als Tennisspieler, als ehemaliger, wären Sie ja der ideale Experte für Tennis eigentlich. Und Sie haben sich aber auf andere Sportarten konzentriert. Was hat das für einen Grund?
Ob ich mich darauf konzentriert habe oder ob ich dazu quasi, ja, logischerweise eingeteilt werde, es hat sich einfach so ergeben. Ja. Es hat sich so ergeben. Ja. Fußball ist die weltweit populärste und größte Sportart, die es gibt. Ich vergleiche das immer so mit einem Lionel Messi und einem Cristiano Ronaldo. Kennst du am Nordpol, am Äquator und am Südpol? Nehmen wir jetzt Skifahren zum Beispiel her. Das ist unsere Weltsportart Nummer 1. Das ist toll, das ist super. Also ich finde, ohne Skifahren gehört wahrscheinlich auch ein bisschen zur, oder der Wintersport gehört ja auch ein bisschen vielleicht zur österreichischen Identität irgendwie dazu. Wir haben die Berg und wir haben gute Skifahrer. Aber Weltsportart ist es nicht. Weil an Marcel Hirsch oder auch eine Lindsay Vonn, die US-Ex-Skirennläuferin, die kennt man dort, wo Ski gefahren wird, dort sind die Superstars. Aber wenn du die jetzt wahrscheinlich am Äquator, am Nordpol oder am Südpol siehst, wirst du niemanden mit einem Marcel Hirsch oder Lindsay Vonn Leiberl herumlaufen sehen.
Das ist ihnen egal, mehr oder weniger, weil sie sich für alle Sportarten interessieren. Ist,
also ich bin zum Beispiel jetzt, während den Olympischen Spielen habe ich wirklich sehr aktiv vorm TV-Gerät verfolgt die ganzen Langlauf- und Biathlon-Rennen, weil das so einerseits ästhetisch ist, spannend ist, so fordernd ist. Man kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, kann man es nicht, weil wenn man selber irgendwo auf einer Loipen herumhüpft, das ist halt mit dem, was man selber macht und das, was die machen, das ist der 101 und beim Skifahren genauso. Wenn man einmal da dabei ist und sieht, wie schnell die einen Riesentorlauf fahren, ja, da kann man als normalsterblicher Kraut daneben herfahren, kommt man nicht mit.
Sie haben sehr viel Kontakt natürlich auch mit den prominenten Sportlern. Und da fragt man sich natürlich auch als Außenstehender, wie ist denn das eigentlich? Ist es immer so einfach, wie es wirkt, weil natürlich die Schwierigkeiten nicht vor der Kamera gezeigt werden? Oder ist es so, dass man sagen kann, mit dem einen ist es ein bisschen leichter, mit dem anderen ist es ein bisschen schwieriger, man braucht da sehr viel Einfühlungsvermögen, um als Reporter da zu seinen Antworten zu kommen? Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor.
Ja, es ist ja die Frage, mache ich ein Interview live, unmittelbar nach einem Rennen, mache ich ein gesetztes Interview für eine Reportage. Und auch wie nahe kommst du den Sportlern und Sportlerinnen, wenn du nicht gerade jetzt ein Interview machst? Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich versuche jetzt schon immer wieder, wenn ich jemanden sehe, bei einer, jetzt sagen wir bei den Skifahrern oder bei den Fußballern, bei einem Training, bei einer Hangbefahrung, mit dem einen oder anderen das Wort zu wechseln. Oder wenn ein offizieller Pressetermin ist, dass du nicht nur mit dem sprichst, wenn jetzt gerade das Mikro vor der Nase ist, sondern so auch ein paar private Worte wechselst. Und dann merkst du schon, wie es im normalen Leben auch ist, mit dem kann ich besser und der kann mit mir besser oder die kann mit mir weniger gut. So funktioniert das. Aber in der Regel sind das alle Profis. Und was mein Credo auch immer war und was ich auch jedem gesagt habe, was ich auch den ganzen Pressesprechern immer wieder sage, wir wollen oder ich will niemandem etwas Böses tun, ja, und ich freue mich für den Sportler, wenn der sein Ziel erreicht, aber natürlich, wenn er sein Ziel nicht erreicht, dann muss man auch nachfragen, warum hat er es nicht erreicht, ja. Da ist vielleicht ein bisschen Empathie wichtig, dass man hat, und das ist mein Credo. Ich versuche immer mit Empathie an diese ganze Sache heranzugehen, ja, und zu versuchen, mich ein bisschen in den Sportler oder in die Sportlerin hineinzufühlen.
Sie haben auch so eine sympathische Ausstrahlung, das wird Ihnen wahrscheinlich auch helfen, dass ich mir vorstellen kann, dass Sie manche Sportler richtig gern haben schon und sich freuen, wenn sie sie sehen. Und überhaupt, wenn sie so oft, jetzt wie Sie gesagt haben, Sie waren bei Rapid so regelmäßig, dass sich da richtig ein guter Kontakt auch zu den Sportlern entwickelt hat. Ist das richtig?
Das, was Sie mit Rapid angesprochen haben, das war in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Klingt arg, ist aber so. Und da war die Zeit eine andere. Da war das möglich, dass du wirklich zum Training gegangen bist hingegangen, hast jeden per Handschlag begrüßt, hast vorher vielleicht einen Spieler oder den Trainer selber angerufen, du, Ernstl, ich komme morgen zum Training, können wir das und das machen? Ja, komm, werden wir schon sehen, was wir machen. Das ist heute nicht mehr möglich. Also speziell was Fußball betrifft, du hast sehr strenge Richtlinien, Vorgaben von den Verbänden, von den Vereinen, läuft alles über Pressesprecher. Teilweise sind die Sportler sehr mediengeschult. Du bekommst, nicht von allen, muss ich auch dazu sagen, aber schon immer wieder sehr stereotype Antworten, die halt vom Verein vorgegeben sind. Und da ist es dann erfrischend, wenn du Personality-Stories drehst, wo wirklich jemand aus sich herausgeht und nicht immer nur, ja, wir werden unser Bestes geben, werden schauen, dass wir gewinnen, ja, der Gegner ist stark, wir müssen einen Plan entwickeln. Das sind Antworten, die du eigentlich nicht hören möchtest. Aber im Profisport ist es auch oft so, dass der Sportler, und das darf man auch nicht vergessen, weil unser einer denkt dann oft, oder auch der Konsument, naja, der hat heute dieses Spiel, dann dieses Spiel und weiterdenken, aber er denkt nur von Aufgabe zu Aufgabe. Er denkt nicht daran, was ist in 3 Monaten, wenn du jetzt einen Spieler fragst, naja, Transfers und was passiert im Sommer. Das ist ihm egal. Wichtig ist, was der heute performt im Training und was er am Wochenende performt bei seinem Wettkampf. Ja. Und was auch ist, möchte ich auch noch dazu sagen, je weniger Sportler medial begleitet werden, desto offener sind sie dann auch in Interviews, weil sie mehr von sich hergeben, auch weil sie nicht so geschult sind. Also wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt eine Stufe zurück vom High-Level-Profisport, sei es Formel 1, sei es Golf, sei es Tennis, sei es Fußball und gehst zu Handball, zu Basketball, zu Hockey, was fällt mir noch alles ein, zu Einzelsportarten vor allem, da kommst du schon näher an die Sportler heran.
Das ist ja ähnlich wie bei Politikern eigentlich. Da gibt es also immer die Geschulten, die von der Körperhaltung bis zum Sprech wirklich genau das machen, was man ihnen gesagt hat. Und manche sind noch ein bisschen natürlicher, aber viele sind schon so. Das ist eine komische Welt eigentlich, in der wir leben, nicht? Wo die Leute so robotisiert werden ein bisschen, dass sie nicht mehr so menschlich sind.
Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, ich darf ja nichts Falsches machen, ich darf ja nichts Falsches sagen, also sage ich das, wo man mir eigentlich gar nichts anhaben kann. Darum sind ja so Typen wie ein Arnautovic super für uns. Wir sind ihn, und der ist ein Wahnsinn, also ich finde ihn wirklich irrsinnig. Jetzt mag man vielleicht sagen, um Gottes Willen, was sagt er, was sagt der Andi Felber, der Arnautovic ist nett und sympathisch, das ist ja ein Wahnsinn, wie der redet. Ja, aber der trägt sein Herz auf der Zunge und der ist so, wie er ist authentisch. Und ich glaube auch, das Publikum sieht gerne authentische Menschen. Egal, ob ich jetzt mit dem in einer Meinung bin oder nicht einer Meinung bin, aber er ist authentisch. Er lässt es aus.
Und früher, glaube ich, die Sportler mehr Gelegenheit gehabt, auch zu feiern oder so und ein bisschen lockerer zu sein. Ich glaube, jetzt ist es schon viel, viel härter geworden.
Absolut. Du kannst es, ich glaube, als Sportler, der in der Öffentlichkeit steht, in der Öffentlichkeit feiern, ist ganz, oder Party machen ist ganz schwierig, weil jeder hat sein Handy, du kannst auf Social Media sofort alles draufstellen, ja, und stell dir nur vor, du siehst einen Fußballer, um wieder beim Fußballer zu bleiben, oder einen Tennisspieler, Dominic Thiem jetzt zum Beispiel, stell dir vor, du siehst ihn irgendwo herumsitzen, filmen, und er sitzt herum und isst in einem super teuren Lokal und trinkt nur irgendetwas und lacht, ja, und spielt momentan nicht, weil er verletzt ist. Und da gibt es wahrscheinlich genug Menschen, die dem das neidig sind und sogar, Wahnsinn, der tut feiern und essen gern, statt dass er trainieren tut. Der ist ein Mensch, der ist ein junger Mensch, der hat schon genug erreicht. Der war 6 Jahre lang in den Top 10 der Weltrangliste, ununterbrochen. Das hat in dem Zeitpunkt nur der Nadal erreicht gehabt. Ja. Der hat die US Open gewonnen. Na und, ist er jetzt verletzt? Na und, ist er jetzt aus den Top 50 rausgefallen? Völlig egal. Der hat schon so viel erreicht, von dem wir alle nur träumen können. Der hat sein Lebensziel erreicht, der hat einen Grand Slam gewonnen, ja. Aber das mit Feiern, das stimmt, das ist schwieriger geworden, ja.
Der Beruf des Sportreporters ist jetzt auch unter diesen neuen Aspekten schwieriger geworden als früher, dass man zu, unter Anführungszeichen, jetzt guten Geschichten kommt?
Dass man zu exklusiven Geschichten kommt, ist ja schwieriger geworden, ja. Aber du kommst schon mit persönlichen Kontakten, die du dir aufbauen musst, ja. Also einer meiner wichtigsten Dinge ist mein Telefon und die Nummern drinnen, ja. Ich sage, du sollst Sportlern oder Menschen nicht am Wecker gehen, aber sie sollen ein Vertrauensverhältnis zu dir haben und du sollst eines zu ihnen haben. Du sollst nicht verhabert sein mit denen, aber einfach wissen, der macht seinen Job und ich mache seinen Job und man kann sich gegenseitig darauf verlassen. Ja.
Sie machen schon über 30 Jahre und brennen noch immer für den Beruf. Das schon, ist wirklich schön zu sehen und welcher Freude sie davon erzählen. Also das muss man mal schaffen, sowas, nicht, dass man das erreichen kann.
Natürlich gibt es auch Dinge, die mir nicht Spaß machen. Ich kann nicht sagen, ich wache jeden Tag in der Früh auf und bin jeden Tag gut gelaunt und freue mich jeden Tag auf jede Aufgabe, die ich mache. Also das wäre gelogen, das ist es nicht. Aber ich versuche es.
Ja, aber das gelingt Ihnen auch sehr, sehr gut. Ja, zum Abschluss jetzt vielleicht noch ein paar Fragen aus unserem Fragebogen, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Beatles und Rolling Stones. Nein, Beatles und Rolling Stones. Das ist wirklich witzig, weil normalerweise sagt man entweder Beatles oder Stones. Aber mein erstes Konzert war 1982 im Wiener Praterstadion mit meiner Schwester. Da war ich 12 Jahre alt und bin ich Rolling Stones. Ja, das war unglaublich. Also das erste Lied, starten wir ab, kann mich ganz genau erinnern, war ihre Vorgruppe Jake Isbell. Und Beatles deswegen, weil die erste Platte, die ich bekommen habe, das war 77 war das, glaube ich, oder 78, habe ich so einen Monoplattenspieler bekommen und das war Beatles Greatest Hits. Und jetzt habe ich wirklich von den Beatles diese 10 oder 11 Hauptplatten, die sie haben, habe ich alle zu Hause, immer noch auf Vinyl und habe jetzt angeschaut, jetzt dieser neue Beatles-Film, Get Back, das ist kein neuer Beatles-Film, aber der ist rausgekommen, weil die letzten beiden Beatles-Alben waren ja Abbey Road und Let It Be und da hätte es eine Session gegeben oder die haben geprobt für diese zwei Alben und da gibt es 500 Stunden Filmmaterial und das wurde jetzt wieder aufbereitet. Die Rechte davon haben der Paul McCartney und der Ringo Starr und in einer 8,5-stündigen Doku auf 3 Teile geschnitten. Das habe ich mir jetzt angeschaut und das ist wirklich, wirkliche Gänsehaut, wenn man sich das anschaut. Man hat irgendwie den Eindruck, das ist neben dir im Raum, wie die vier musizieren, wie die vier auf Lieder draufkommen. Zuerst Musik, dann Text oder umgekehrt und du siehst auch wirklich, wie sie jammen und wie dieses Lied Get Back auch entsteht und das ist für mich Gänsehaut. Ja. Und einmal bleibe ich noch bei den Beatles, also ich war bei vielen Konzerten schon, Musik ist ganz wichtig für mich. 2018 war Paul McCartney, 2018 oder 2019 war Paul McCartney in der Wiener Stadthalle und da habe ich zu meiner Frau, zu Joanna gesagt, dort müssen wir hingehen, Karten gekauft, weil das ist einer von den Vieren, die die Musikgeschichte geprägt haben. Und der kommt da raus, 5 Minuten Applaus und dann dieser erste Akkord von der Hard Day's Night und mir sind wirklich die Tränen rausgeschossen. Ja. Das war Gänsehaut pur und zu sehen und der ist, da war, weiß nicht, war da 70 irgendwas, Paul McCartney, aber mit so einer Leidenschaft und mit so einer, da sind wir wieder bei dem gleichen, der macht seinen Job einfach gern. Ja.
Deswegen macht das auch.
Der würde da aufhören. Der braucht kein einziges Mal mehr auftreten, der hat wahrscheinlich so viel Geld für 47 Leben. Darum geht es da nicht. Ja. Der macht das einfach gern. Genau, ja.
Und man sieht ja schon, dass Sie eine gewisse Affinität zu Filmen haben. Ich frage immer nach dem Lieblingsfilm. Wie stehen Sie zum Film?
Ich schaue mir sehr gerne Filme in den wirklich verschiedensten Bereichen an. Ich sage es aber jetzt auf der Flash kommen, ich schaue mir gerne den Bergdoktor an. Mhm. Ja. Ich schaue mir gerne die Vorstadtweiber an, ich schaue mir gerne Walking on Sunshine an. Das sind so klassische Serien bei uns im ORF. Ich war heuer bei der Biennale, haben wir 4, 5 Filme rausgesucht, weil ich gerne alleine hingehe, mir die Leute anschaue, die sich den Film anschauen, selber ein Teil davon bin, vielleicht nachher mir auch anhöre, was der Regisseur dazu zu sagen hat. Ja. War jetzt zum Beispiel am Mittwoch im Filmhaus am Spittelberg und haben wir von The Who die Rockoper Tommy angesehen, habe ich schon 2, 3 Mal im Fernsehen gesehen, wollte mir das Erlebnis aber einmal geben in einem alten Kinosaal. Wunderschön, wunderschön anzuschauen. Ja. Oder genauso, was mir jetzt zum Beispiel einfällt, ist zwar ein ganz schlechtes Beispiel, keine Ahnung, warum mir das jetzt in den Kopf kommt, ja. Apocalypse Now, Stanley Kubrick, Filmmusik, Doors, The End und hoffen wir, dass sich das nicht wiederholt.
Ja, das hoffen wir wirklich. Aber was mir jetzt auch so zwischendurch einfällt, Sie haben ein unglaubliches Gedächtnis eigentlich. Also das ist mir auf den ganzen Sport, sagen, da wissen Sie teilweise noch die Aufstellung von Fußballmannschaften vor 20 Jahren, aber jetzt auch alles sehr so detailliert, wissen Sie mal, das war da, das war dort und aber die Musik und so. Es ist unglaublich, es ist wie ein lebendes Lexikon eigentlich, oder sehe ich das falsch?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Vielleicht ist es das Interesse, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass dir gewisse Sachen, die länger her sind, wenn du älter wirst, besser in Erinnerung bleiben als das, was gestern passiert ist. Wobei ich gestern eine Zusammenfassung von Napoli gegen Barcelona gemacht habe, Barcelona 4-2 gewonnen, also auch das Kurzzeitgedächtnis funktioniert noch, ja.
Und gibt es ein Lieblingsbuch?
2. Also immer das, was ich jetzt gerade lese, das ist die Autobiografie von Gerhard Bronner, Spiegel vorm Gesicht. Mhm. Warum ich dieses Buch, das habe ich im Antiquariat bekommen. Wie komme ich auf das? Ja? Heuer Kitzbühel, Skiweltcuprennen, sitzt in meinem Hotel, du Abendessen alleine, weil Corona und so weiter, sitzt schräg wie mir ein Mann, wo ich mir denke, den kenne. Und der sagt zu mir, hallo. Und ich sage, hallo. Woher kennst du mich? Darf ich zu dir sagen? Bin aufgestanden, Hubert von Gäusern.
Ah. Ja.
Komme mit dem ins Reden und er sagt mir, nein, er ist ein ganz großer Skifahrer, die Skifahrer sind ganz große Künstler für ihn. Er ist eigentlich jedes Jahr bei den Trainingsläufen da, kennt er vom Kitzbüheler Skiclub jemanden, kann auch auf die Piste gehen, schaut sich das auf der Piste an, wenn die Rennen aber da sind, ist er weg. Und dann gesagt, na du, ich bin eh schon fertig, beim Abendessen kann ich mich zu dir setzen. Habe ich ein Abendessen mit Hubert von Gäusern gehabt und haben wir halt über Gott und die Welt geplaudert, wie Menschen miteinander umgehen, Krieg und Holocaust und so weiter. Und Musik auch, da eben auch Beatles, er auch großer Beatles-Fan und seine Musik. Und er hat mich gefragt, ob ich dieses Buch, die Biografie von Gerhard Bronner kenne. Ich habe gesagt, nein, er hat gesagt, besorgt er die, die wird sicher, wird dich beeindrucken. Und das ist wirklich so, das möchte ich sehr. Es sind nämlich Dinge, wo man sieht, wie Menschen ihr Leben gelebt haben und was alles passiert ist und wie es passiert ist und warum etwas passiert ist, dass das nächste passiert ist. Das interessiert mich sehr, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das werde ich auf alle Fälle auch lesen.
Und ein Buch, das ist natürlich ein Klassiker, so dass man immer aufschauen kann, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht oder wenn man Zeit hat, ist eben der kleine Prinz. Ja. Hat man wahrscheinlich zum ersten, jeder von uns oder viele von uns haben das zum ersten Mal in der Schule gelesen, mit 15, 16, vielleicht sogar Französisch. Schwierig, schwierig, ganz ja, schwierig.
Das kann ich bestätigen, ja.
Und wenn man dann älter wird, denkt man sich eigentlich, das ist klasse. Das ist
toll, ja. An so einen sportlichen Menschen muss ich das auch fragen, was ist Ihre Lieblingsspeise?
Eiernocken und Frittatensuppe.
Ja, das ist ja lustig, das sind meine auch. Es muss nicht immer was Teures sein.
Nein,
ja? das ist wirklich, das liebe ich auch total. Frittaten kann ich sogar selber zubereiten.
Grünen Salat habe ich vergessen.
Ja, Eiernocken, das ist klar, dazu, das ist ein Selbstläufer, ja. Das geht ja gar nicht ohne, da kriegt man es runter, ja. Gibt es ein Lieblingslokal oder Lieblingslokale für Sie?
Ja, bei uns hier in Mauer alle Heurigen. Also das ist ein Traum. Und da gibt es ja alles von Eiernockerln über Schweinsbraten, über Surschnitzeln, guten Wein, sowohl weiß als auch rot. Also da bin ich sehr, sehr gerne.
Ja. Sie sind ja nicht nur ein leidenschaftlicher Sportreporter, sondern auch ein leidenschaftlicher Maurer, wie man schon durchblickt hat, gehört, weil Sie ja, wirklich gerne hier leben. Gell? Das ist schön zu hören. Ja. Gibt es ein bevorzugtes Urlaubsziel, das Sie haben?
Na, ein bevorzugtes Urlaubsziel? Habe ich nicht. Also ich kann jetzt sagen, es war einer meiner schönsten Urlaube, wir waren mit der Familie in der Dominikanischen Republik, da waren wir zu viert, da habe ich meinen 50er gefeiert und da habe ich gesagt, naja, ich möchte, wenn ich 50 werde, da sein, große Party geben und so weiter. Das ist nicht so spektakulär, das war total nett, aber ich bin ein wahnsinniger, bin jetzt kein Touristiker, aber ich bin ein wahnsinniger Österreich-Liebhaber. Also unser Land ist so schön, unsere Stadt Wien ist so schön. Für mich gibt es eigentlich wenige Welt oder keine Weltstadt. Und Wien ist eine Weltstadt, die so schön ist wie Wien. So viel Kultur, so viel Grün, sauber. Ich sage auch, dass Wien extrem sicher ist. Also kulinarisch, also egal wo es. Ich würde jetzt gar nichts. Plätze, mir fällt ein einfach nur, wenn ich an Natur denke, Leinzer Tiergarten bei uns in der Nähe. Wahnsinn, ja. Schönbrunn, Wahnsinn. Der Prater, wenn man in den Prater angeht, Hallstattl, was er dort laufen geht, und du machst Fotos und du schickst es jemandem und du sagst, du bist in Wien, der glaubt das nicht, ja. Dann gehst irgendwo in der Stadt, innere Bezirke, und gehst auf ein Kopfsteinpflaster, das hunderte von Jahre alt ist. Das ist für mich einfach wahnsinnig schön und Österreich überhaupt, also mit den Bergen, mit den Seen. Ich bin ein begeisterter Berggeher. Wir leben jetzt in Wien und du bist nicht einmal eine Autostunde entfernt, bist du hochalpin. Schneeberg, Rax, Hochschnwerf, Schneealpe, was es da alles gibt. Ja. Gipfel, Göller, du kannst im Sommer raufgehen, der Ötscher, du kannst im Winter mit den Skitouren gehen, du kannst langlaufen. Also es ist, ich liebe wirklich Österreich. Ja.
Und Sie sollten Touristiker noch zusätzlich ja. werden.
Zweiter Bildungsweg, ja.
Wenn Sie mal sagt, ergänzen Sie, ich bin?
52 Jahre alt.
Man muss das im Alter stehen. Und haben Sie ein Lebensmotto?
Verhalte dich so zu anderen, wie du gerne hättest, dass dich deine Mitmenschen behandeln. Das klingt jetzt unheimlich hoch, ja. Ich versuche es wirklich, aber es gelingt mir nicht immer. Es gelingt mir absolut nicht immer, aber ich versuche es, ja.
Ja, das ist ein wunderschönes Ziel. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Ich danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.